Achso, hier nächstes Mal auch mit dem heute.
Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr im Gottesdienst seid und euch habt nicht von der Niederlage abbringen lassen oder runterziehen lassen. Wobei, okay, vielleicht runterziehen lassen schon, aber ihr seid ja trotzdem hier und das finde ich ja gut und ich hoffe, der Gottesdienst baut euch auf. Und ja, ist eigentlich mit meinem Traumjob, gibt vielleicht noch so zwei Jobs, die ich sonst noch gerne machen würde. Aber wäre ich gerne Choreograf, so, und würde gerne Bands ausstatten, von der Optik her, und sagen, wie die sich zu bewegen hätten. Und genau, wer da mal Unterstützung braucht, also da habe ich immer unheimlich viele Ideen. Und ansonsten wäre, glaube ich, auch noch echt ein Job für mich, irgendwo bei der versteckten Kamera mitzuarbeiten. Das finde ich irgendwie auch, das muss toll sein, das muss echt ein Traumjob sein. Irgendwo bei, verstehen Sie Spaß, sich da sowas auszudenken, das ist sicher auch immer gut. Aber das ist gar nicht das Thema. Ja, ich wollte predigen, Jesus Christus, ich bitte ihn, dass du mir dabei hilfst und dass du allen Leuten hilfst, zuzuhören, was du zu sagen hast. Amen. Ja, ich wollte gerne heute über etwas predigen, über ein schönes Thema, und zwar ein Thema, was auch so ein bisschen so ein Markenzeichen fast von uns Christen sein könnte, nämlich das Thema Singen. Christen sind Gitarristen, so sagt es aber auch irgendwie der Umgangston oder die öffentliche Meinung. Christen sind Gitarristen und Christen singen viel, und das ist irgendwie auch gar nicht so schlecht, weil man singt ja eigentlich doch wenig. Also man singt schon mal irgendwie auf einer Betriebsfeier zu irgendwelchen Schlagern oder irgendwie auf der Fanmeile irgendwelche Lieder, und das ist auch cool. Aber ansonsten, wenn du jetzt nicht gerade irgendwo im Männergesangsverein bist, unter Tage oder was weiß ich, irgendwie im Shanty-Chor, dann singt man ja doch relativ wenig. Und am meisten fällt mir das auf, wenn ich mal auf eine Hochzeit eingeladen bin. Und wir waren mal auf eine Hochzeit eingeladen, auf einer kirchlichen Trauung von Leuten, die gar nicht an die Existenz Gottes glauben. Und das war irgendwie auch also eine ganz komische Atmosphäre, weil alle Gottesdienstbesucher haben sich versuchen, an Zurückhaltung zu überbieten. Also wirklich jeder hat so leise gesungen, wie es irggendwie ging. Bis auf den Punkt, dass hinterher wirklich, glaube ich, alle 50 Gottesdienstbesucher Playback gesungen haben. Und die Einzige, die vorne gesungen hat, war die Pfarrerin. Und oh, ja, und dann halt auch noch, danke für meine Arbeitsstelle. Ja, auf jeden Fall, das tat mir recht leid. Und ich fand das irgendwie eigentlich cool, dass es irgendwie doch auch oft so ist, dass so Leute, die mit Jesus leben, doch eigentlich auch viel singen. Und genau, da wollte ich gerne mal mit euch drüber nachdenken, warum das eigentlich, wichtig ist, und ich glaube, dass es ein wichtiges Thema ist, weil ich glaube, wir haben da noch echt eine Menge an Möglichkeiten, an unerforschtem Gebiet, was da eigentlich noch alles möglich ist, jetzt nicht so gesangstechnisch, sondern irgendwie halt auch in dem Themenkomplex Lobpreis, Anbetung. Und um das direkt mal vorweg klarzustellen, wenn ich über Lobpreis, Anbetung und so weiter das immer mal wieder jetzt heute erwähne, weiß ich, dass das ein viel, viel größeres Thema ist, als irgendwelche Lieder zu singen. Aber ich will das heute mal trotzdem mal so einseitig auf dieses Themengebiet mal so reduzieren, auf Gott anzubeten, mit Musik, mit Liedern singen, warum das eine wichtige Sache ist. Und ich wollte gerne dazu so ein bisschen ausholen bei dem Thema und wollte euch gerne mal so ein bisschen was so von einer, ich weiß nicht, ob es die Geburtsstunde vom Lobpreis ist oder eine wichtige Stunde des Lobpreises, wo sich das so mit am auch richtig entwickelt hat, das euch mal so darstellen. Und zwar hängt das unter anderem, ich fange mal an mit einer Bibelstelle aus Amos. Amos ist so eigentlich das frustrierendste Buch aus der Bibel. Also man könnte es auch so überschreiben mit der Überschrift, Gott platzt echt der Kragen, er hat irgendwie, ist richtig sauer auf viele Leute, wie die leben und so. Und aber am Ende wird doch auch hier Hoffnung in den Raum gestellt, und es spricht von einem Moment, der kommen wird, den Gott schenken wird. Amos, Kapitel 9, Vers 11 und 12. Zur selben Zeit will ich die verfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und was abgebrochen ist, wieder aufrichten und will sie bauen, wie sie vor Zeiten gewesen ist. Damit sie in Besitz nehmen, was übrig ist von Edom und alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der solches tut. Hier wird also schon im Alten Testament von einer Zeit gesprochen, wo einmal Leute, die Juden sind oder Leute, die keine Juden sind, zusammen einen Gottesdienst feiern werden, im Spirit von der sogenannten Hütte Davids. Was war jetzt die Hütte Davids? Das ist nicht, ist mehr als eine Metapher, die hat es also wirklich gegeben, die Hütte Davids. Und die hängt ein bisschen oder die hängt sehr mit der Bundeslade zusammen. Was ist die Bundeslade? Heute jetzt mal ein bisschen theoretisch. Die Bundeslade ist quasi eine Truhe aus Akazienholz mit Gold überzogen. Oben drauf auf dem Deckel sind so zwei Cherubimengel, die so mit ausgebreiteten Flügeln diese Truhe beschützen. So sieht das auf jeden Fall aus. Und da drin liegen zwei Gesetzestafeln, nämlich die Gesetzestafel mit den 10 Geboten drauf, die Gott dem Mose auf dem Berg Horeb gegeben hat. Die hat noch so Tragestangen dabei. Und diese Bundeslade ist eigentlich das Symbol damals gewesen für die Gegenwart Gottes, für die Herrlichkeit Gottes, dass man mit Gott Gemeinschaft haben kann, dass Gott unter uns lebt. Und Gott war da erfahrbar an dieser Bundeslade. Und diese Bundeslade ist nach Israel gekommen, in der Wüste erschaffen worden, irgendwo auf der arabischen Halbinsel, und steht jetzt in Israel. Da setze ich mal ein bei der Story. Der religiöse Führer in Israel war Eli, hieß der, mit seinen Söhnen Hophni und Pinhas, war aber ein finsterer Geselle, weil er zu vielem, was schief lief, gerade von seinen Söhnen, geschwiegen hat und weil vieles in Israel nicht gut lief. Sie hatten sehr, sehr viele Probleme in Israel und es gab kriegerische Auseinandersetzungen, die sie oft verloren haben. Und als sie wieder mal von einer Schlacht nach Hause kamen, wo sie Prügel haben einstecken müssen und es Tote gab, da kamen Pinhas und Hophni auf die Idee, wir haben doch noch die Bundeslade da rumstehen. Das haben wir doch früher mal unsere Vorfahren haben das doch gemacht, die haben die mit in den Krieg gezogen und dann war ja sozusagen die Gegenwart Gottes da und wenn wir Gott quasi in unsere Sache mit einbeziehen, dann schenkt er uns ja natürlich auf jeden Fall auch Erfolg dabei. Wir müssen also gar nicht unsere Herzenshaltung ändern, ja, und irgendwie unser böses Treiben ändern, sondern wir nehmen einfach die Bundeslade mit in den Krieg und dann wird's schon gut. Und sie haben die mitgenommen und es ist aber anders gekommen, als sie sich das erhofft hatten. Es ist so gekommen, dass sie Hophni und Pinhas, die beiden Söhne des religiösen Führers, gestorben sind, gefallen sind in der Schlacht und darüber hinaus auch die Bundeslade mit geraubt worden ist. Und war dann halt die Bundeslade irgendwo im Gazastreifen bei den Philistern, die als Souvenir mitgenommen haben. Eli, der Führer, als er gehört hat, dass seine beiden Söhne tot sind und dass die Bundeslade auch weg ist, ist er, weil er nämlich auch sehr alt und auch ein sehr schwerer Geselle war, ist er wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vom Stuhl gefallen und auch dabei umgekommen. Und so war auf jeden Fall jetzt die Bundeslade in Philisterland. Und die Philister haben dieses Zeichen der Gegenwart Gottes gedacht, das stellen wir mal so richtig auch schon fast demonstrativ oder provokativ, stellen wir diese Bundeslade in unseren Tempel, in den Tempel des Götzen Dagon. Gott hatte sich das aber auch nicht so richtig gefallen lassen. Am nächsten Morgen, als die Priester von diesem Tempel zum Gottesdienst gehen wollen oder zum Priesterdienst, wie auch immer, sehen sie, dass ihr Götze, peng, auf dem Gesicht liegt. Haben sich natürlich gewundert. Okay. Haben sie wieder aufgerichtet. Am nächsten Morgen kommen sie wieder hin. Paff. Er liegt wieder auf der Nase. Aber diesmal auch mit abgeschlagenem Kopf und abgeschlagenen Armen. Dann wurde es noch schlimmer, dass die Leute krank geworden sind und haben schreckliche Beulen bekommen und massivste Probleme. Und dann haben sie gesagt, dieses Ding, das bringt uns ja nur Unglück und wir müssen das Ding loswerden. Hier alle sind schon krank, vielleicht sind auch schon Leute gestorben. Wir müssen das Ding wegkriegen. Dieses Heiligtum der Juden schlechthin, irgendwie Hauptsache weg. Wir rufen alle unsere Könige zusammen, wir suchen unsere Wahrsager zusammen, wir suchen unsere Priester zusammen. Und die sollen jetzt mal sagen, was soll damit passieren? Ja, und die sagten, okay, wir machen das so, wir nehmen einen neuen Wagen, wir nehmen zwei neue Kühe, die werden wir davor spannen, dann packen wir die Bundeslade oben drauf, machen noch ein paar Entschuldigungsgeschenke, goldene Beulen und goldene Mäuse waren das, ganz komisch, aber steht da so, Beulen, weil sie ja selber Beulen hatten überall, haben sie die dann in Gold nachbilden lassen, packen die mit auf den Wagen und dann lassen wir einfach die Kühe, die Bundeslade, einfach wegziehen, mal gucken, wohin die kommt, Hauptsache weg. Vielleicht wollte die auch keiner ziehen. Und so spazierte also das Heiligtum, das Sinnbild für den heiligen Gott, für die Gegenwart Gottes, diese Bundeslade auf einem alten Karren, gezogen von zwei Kühen, einfach so durch die Lande. Die Kühe blieben halt mal stehen, aßen etwas, verrichteten ihre Geschäfte. Und so die Heiligkeit Gottes wandert so durch die Landschaften. Naja, und irgendwann kommt sie dann wieder nach Israel und dann sehen sie ein paar Bauern, was ist das denn da, eine Kutsche ohne Kutscher und da sitzt ja gar keiner drauf, auch ein paar Kühe. Ach, was ist das denn, das ist ja die Bundeslade, guck mal, da kommt sie wieder. Ganz komisch. Auf jeden Fall kommt sie dann wieder, ich will das ein bisschen abkürzen, weil das ist eine ganz interessante Geschichte, was da auch noch alles passiert ist. Auf jeden Fall, sie stellen sie dann irgendwo bei jemandem unter, im Wohnzimmer, der wird auch noch zum Priester gesalbt, der soll aufpassen auf diese Bundeslade. Aber es interessiert sich dann erstmal lange keiner für diese Bundeslade. Die steht einfach da rum. Saul wird König, der interessiert sich auch nicht für die Bundeslade. Samuel ist der religiöse Führer, kann man so sagen. Ich weiß nicht, ob der sich so sehr dafür interessiert hat. Auf jeden Fall steht sie da rum und irgendwie eigentlich nicht so sehr beachtet. Und irgendwann kommt ein neuer König, nämlich David. Und der wieder ein echt brennendes Verlangen danach hat, den allmächtigen Gott irgendwo spüren zu können. Diese Gegenwart Gottes erleben zu können. Das diese Realität des unsichtbaren Gottes, dass man die erleben kann. Das möchte er gerne in seinem Leben haben. Und er lässt die Bundeslade wieder nach Jerusalem bringen. Auch das nicht ganz ohne Probleme, aber dazu vielleicht in einer anderen Predigt mehr. Und David ist total happy. Und er hat sich ein Zelt gebaut in seiner Stadt, in Jerusalem, und da kommt die Bundeslade rein. Das ist die sogenannte Hütte Davids. Und wer so ein bisschen so ein Bibelfuchs ist, der wird sich vielleicht fragen oder vielleicht schon mal den Begriff gehört haben, dass die Bundeslade eigentlich früher auch in einem Zelt umhergezogen ist, der sogenannten Stiftshütte. Warum hat David die denn nicht da reingeholt? Weil die gab es nämlich auch. Die stand 300 Jahre lang bei Siloa, 50 Kilometer vor Jerusalem. Dann hat man die ein bisschen näher rangeholt, 10 Kilometer vor Jerusalem, die stand da ja auch. Warum macht er jetzt hier was Neues? Er hat die nach Jerusalem geholt, einfach da reingestellt, ein Zelt, keiner weiß, wie groß es war, es war vielleicht auch noch nicht mal besonders prächtig, und hat angefangen, da Gottesdienst zu feiern. Auf eine ganz neue Art. Er hat angefangen, Musiker anzustellen, Lobpreisleiter, Sänger auszubilden und da einen Gottesdienst auch zu feiern, wie es den so in der Form noch gar nicht gegeben hat. Und der Unterschied zu diesem Stiftshütte, da fand parallel auch ein Gottesdienst statt. In der Stiftshütte, da ging es darum, dass wir die Vergebung Gottes brauchen. Da wurden Tiere geopfert, unschuldige Tiere für die Sünden der Leute. In der Hütte Davids, da gab es nur ein einziges Mal ein Opfer für die Sünden der Leute. Nur einmal, danach nicht mehr. Es gab nur ein einziges Opfer. Danach gab es nur noch so Lobopfer, wo man Lobpreis gemacht hat und prophetisches Reden war und ganz viel Musik war. In der Stiftshütte und auch später im Tempel, da gab es ein Allerheiligstes. Das, wo die Gegenwart Gottes besonders zu erfahren war, erlebbar sein sollte. Dieser heilige Ort, der war so heilig, wie Gott heilig ist. Und da konnte eigentlich kein Mensch rein. So Leute wie wir sowieso nicht, aber auch die Superchristen oder die Superjuden damals, die Supergläubigen, auch die, da gab es nur einen einzigen, der an einem Tag im Jahr mal da rein durfte. Ein Tag im Jahr, ein Mensch durfte mal da rein. In die Hütte Davids konnte man direkt zum Heiligtum da durchgehen. Auch wenn man kein Levit war, auch wenn man kein Priester war, die Herkunft war nicht so wichtig, die Erfahrung im Glauben war nicht so wichtig, der Zugang zu Gott, der war frei. Es gab nicht diesen Vorhang zum Allerheiligsten. Es gab ein Opfer und der hat diesen Weg frei gemacht. Die haben ein Opfer zur Einweihungsparty gemacht und danach konnte man Gemeinschaft mit Gott erleben. Und das sind so drei große Unterschiede, finde ich, so dabei. Einmal, es war echt eine einfache Hütte. Für einfache Leute, für normale Leute, man brauchte keine großen Voraussetzungen dafür, um da mitzumachen zu können. Es gab ein einmaliges Opfer für unsere Sünden in dieser Hütte Davids. Und es wurde in der Gegenwart Gottes irgendwie wurden auch die Probleme des alltäglichen Lebens oder der Regierung wurden dort behandelt und man hat von Gott auch Lösungen erwartet und jetzt nicht nur in Diskussionen. In dieser Hütte Davids. Und warum erzähle ich euch das? Weil ich glaube, dass das genau eigentlich so eine Vorschau ist auf das, was wir eigentlich machen sollten. Ich sage das deswegen, weil Jakobus, der Bruder des Herrn, nämlich genau das später nochmal aufgreift. Es gibt eine Diskussion, ob man eigentlich, wenn man Christ wird, erst Jude werden müsste. Und wenn man dann Jude ist, dann könnte man auch Christ werden. Und dann sagt Jakobus Folgendes, er sagt, alle haben diskutiert, wurde auch gestritten. Danach, als sie schwiegen, antwortete Jakobus und sprach: Ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Und dazu stimmen die Worte der Propheten, wie geschrieben steht. Jetzt zitiert er diese Amos-Stelle. Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen. Und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten, damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen. Dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der tut, was von alters her bekannt ist. Diese Hütte Davids hat es ungefähr 40 Jahre gegeben. Und auch das, was da so genannt wird, gilt alles für uns. Wir haben ein Opfer. Der Weg zum Allerheiligsten, zur Gegenwart Gottes, ist eigentlich wirklich frei. Ist frei, das dort zu erleben. Und das, was sie dort gemacht haben an Lobpreis, war echt schon auch eine Revolution. Es sind teilweise Tausende von Musikern gewesen, mit Harfen und Pauken und Percussion und weiß nicht, irgendwelchen Blasinstrumenten. Und dann ging es richtig ab und auch viel mit prophetischen Reden, was Gott tun will in der jetzigen Situation und zukünftig. Viele von den 150 Psalmen sind in dieser Hütte entstanden. Viele von den Liedern, die so Jesus hinterher auch gesungen hat. Und die sind so durchzogen, auch diese Lieder von prophetischen, was auf Jesus hin und auch was die Leute gar nicht wissen konnten damals, dass es richtig ein interaktiver Ort war, auch der Anbetung, wo viele Lieder Gott gesungen wurden. Und ich glaube, dass so dieser Start von Lobpreis in der Gemeinde, dass der auch echt eine tiefe Prägung hat und auch ein bisschen was zeigen kann, auch was bei uns auch möglich sein soll und kann und warum das wichtig ist. Ich habe mich mal gefragt, warum ist Gott es eigentlich so schrecklich wichtig, angebetet zu werden? Ich habe mich auch mal ein bisschen auf so Foren rumgetrieben im Internet und mal eingegeben, warum will Gott angebetet werden? Und das war auch von Leuten, die Gott nicht kennen oder auch nicht an Gott glauben können, die haben sich auch echt gefragt, ja, wenn Gott wirklich existiert, warum will er eigentlich immer angebetet werden? Und warum ist ihm das so wichtig? Und ich kann die Frage auch echt verstehen. Und ich habe mich auch selber mal gefragt, warum will Gott eigentlich immer Komplimente? Wenn jetzt jemand zu mir kommt oder keine Ahnung, der will immer nur was Gutes über sich hören oder Komplimente und Selbstbestätigung und sag mir doch mal was Gutes und warum bin ich so toll, dann wirkt er ja sehr unsicher. Ist das vielleicht Gottes Problem, dass er einfach ein schlechtes Selbstbewusstsein hat? Und so unsicher ist, dass er doch immer so nach Komplimenten fischt und auch immer wieder in der Bibel auffordert, singt dem Herrn ein neues Lied und preiset den Herrn, weil er das einfach braucht, weil er so ein schlechtes Selbstbewusstsein hat, dass er einfach danach lechzt, Komplimente zu bekommen und die immer wieder von uns hören will und die Tiere ihn irgendwie auch nicht so loben, wie er sich das vorstellt und deswegen uns immer wieder dazu auffordert. Und ihr merkt vielleicht, dass es das ja wohl höchstwahrscheinlich nicht sein kann. Aber es wird ja schon skurril. Stell dir vor, du bist bei mir zum Abendessen eingeladen und ich komme rein und sage zu meinen Kindern: Kinder, denkt mal daran, was ich alles Gutes für euch tue. Ich habe heute Geld verdient und ich sorge für euch und der Tisch ist gedeckt und singt mir mal ein Lied und lobet mich, preiset mich, dass ich so toll wäre. Ich meine, es ist ja sicher nichts Schlimmes dabei, wenn man auch als Vater mal so sich ein paar Komplimente einholt. Vielleicht ja auch nicht so verkehrt, wenn man mal so danach fischt, wenn man gerade mal Kompliment braucht. Aber irgendwie, ich glaube, dir wäre es sicher auch komisch, wenn du eigentlich, was ist das denn für einer? Ist Gott so einer? Warum ist das eigentlich wichtig? Und ich glaube, nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, aber ich glaube, dass es eigentlich mehr mit uns zu tun hat. Weil ich glaube, dass wir Menschen wie Planeten sind, die eine Sonne brauchen. Wir Menschen, wir drehen uns eigentlich immer um irgendwas rum und das müssen wir auch. Der eine ist frisch verliebt und dreht sich um seine Freundin. Kennt ja sicher jeder, auch Leute, wo das so exzessiv schon ist, dass wirklich, es ist seine Angebetete. Ja, ihr habt hoffentlich das Wortspiel da gemerkt. Es ist seine Angebetete, er dreht sich da drum. Oder jemand hat irgendwie, da geht's irgendwie, in seinem Leben geht's hoffentlich um die Kinder. Wenn du fragst, hey, wie geht's dir? Und dann sagt er, oh, das ist irgendwie, das passiert bei meinen Kindern, das passiert bei meinen Kindern. Und ja, auch interessant, aber irgendwie auch mal, wie geht's dir? Ja, mit den Kindern so und so. Das ist irgendwie das, worum er sich dreht. Andere Leute leben natürlich irgendwie auch noch für, was weiß ich, für den Fußballverein und wenn man sie fragt, wie geht's, ja, wir haben verloren. Für Karriere, für Geld, für Projekte, für To-Do-Listen oder für ihre Sorgen oder für das, was sie noch erreichen wollen oder was sie sich gern kaufen wollen oder drehen sich darum, wer sie alles mag oder wer was über sie sagt und. Um ihr Haus. Es gibt immer irgendwie so eine Sonne, um die wir uns drehen. Und wir können das gar nicht anders. Selbst wenn wir versuchen, unsere eigene Sonne zu sein, ist doch eigentlich nur eine gescheite Sonne, um die wir uns drehen können. Und das ist Gott. Und dass es uns sowas von elementar gut tut, wenn wir uns um diese Sonne drehen, wenn wir das richtig in den Mittelpunkt fixieren und sagen, Gott, ich möchte mich jetzt mal auf dich konzentrieren. Mal nicht an mein Zuhause, nicht mal mit wem ich gleich noch alles sprechen will, nicht mit wem ich vielleicht gerade Streit habe, nicht was ich noch einkaufen will, nicht was mich sonst noch so belastet. Ich versuche mich mal wirklich voll auf dich zu fixieren, Gott. Mal mit ganzem Verstand, mit ganzem Herzen, mit meiner ganzen Seele mal so richtig voll bei dir zu sein. Mit allem, was dazugehört, mit den Gefühlen, mit den Emotionen und mit dem, was uns ausmacht. Mit dem ganzen Willen, mal die Konzentration auf Gott als Fixpunkt zu haben. Und ich glaube, dass uns das so, so gut tut und dass wir am Ende wirklich die Beschenkten sind, dass wir es eigentlich brauchen. Dass wir es brauchen, von allem wegzugucken, hin auf Gott zu gucken. Jetzt denkst du vielleicht, ach so, es geht also beim Lobpreis um mich, damit ich was Gutes habe. Ich muss es bloß so anstellen, dass es mir nur um Gott gehen würde. Ja? Ich tue so, als würde es mir nur um Gott gehen, damit ich bekomme, was ich brauche. Die Logik hat eine gewisse Stimmigkeit, ist aber irgendwo auch falsch, weil ich glaube, dass es, auch wenn es in diesen heiligen Zeiten oder so, wenn es dann, eigentlich ist das ja der Clou, dass es mal irgendwo einfach mal nicht um das Übliche geht, sondern wirklich nur um Gott geht, dass wir den Kopf leer bekommen. Und es ist schon noch ein feiner Unterschied, das so zu machen, dass wir wirklich da weggucken und den Fokus mal auf Gott bekommen. Auf das, was wirklich wichtig ist. Wir hatten letztens mal ein Ältestentreffen, ich habe das gar nicht mit Storch und Daniel abgesprochen, ob ich das sagen darf. Aber wir hatten diskutiert und irgendwie, dann gibt es ja auch manchmal Punkte, wo man irgendwie immer mal wieder auf die gleichen Themen kommt, die man meint, schon irgendwie seit Jahren besprochen zu haben. Und dann irgendwie, ach, das läuft doof. Und ach, irgendwie, das hat auch wieder nicht geklappt. Und was machen wir denn damit? Und irgendwie beim letzten Mitarbeitsaufruf für Plakatieren hat sich auch keiner gemeldet. Und ach, ist manches auch echt doof und haben wir keine Ideen. Und wie soll es denn bei manchen Bereichen weitergehen und bei manchem da, ach, wünscht man sich, dass sie auch mal Probleme unter die Füße kriegt, das schafft er nicht und das ist auch doof und ja, wir waren irgendwie so richtig so eine miese, petrige Stimmung und dann, ich weiß gar nicht mehr, wer auf die Idee gekommen ist, auf jeden Fall war die Idee plötzlich im Raum, hey, lass uns doch einfach mal in Sprachen beten. Ist ja so ähnlich wie singen, ja, aber ich glaube, wenn drei, weiß ich nicht, ob wir drei haben noch nie zusammen gesungen, ne? Könnten wir eigentlich auch mal machen. Haben wir schon mal gesungen zusammen? Ich weiß gar nicht. Nee, ne? Aber wir haben auf jeden Fall auch dann auf jeden Fall auch mal so eine Gebetszeit gehabt, wo man so in Sprachen betet und wirklich versucht, Gott in die Mitte zu nehmen, in den Fokus. Und ich sage euch, echt Leute, es hat nicht lange gedauert. Ich würde sogar sagen, das war vielleicht echt 5 Minuten, wo die ganze Stimmung in uns hat sich so gedreht. Plötzlich waren wir wieder echt gut drauf und beschwingt und fröhlich und haben auch über die Dinge nachgedacht, über die man sich auch echt freuen kann. Was Gott uns alles gegeben hat, dass Gott uns mag, dass Gott informiert ist bestens über uns und dass Gott immer Bescheid weiß und dass er auch die Lust nicht verliert und dass schon so viele Dinge super laufen und was Gott alles tut und ja, man ist richtig mit verändert und fröhlich herausgegangen. Und das brauchen wir. Und es gibt sicher vieles, und das ist jetzt auch nur ein Punkt, den ich hier immer so ansprechen will, vielleicht die anderen in der nächsten Predigt, was uns so davon abbringt, wirklich Gott so richtig in den Fokus zu nehmen. Gerade auch, wenn wir Lieder singen, wenn wir auf Anbetungslieder singen, da gibt es vieles, was uns davon abhält. Und eine Sache, an die ich jetzt mal so gedacht habe, war auch ein Gespräch, noch gar nicht lange her, hatte ich mit jemandem drüber gesprochen und ich habe da schon mal öfters drüber gesprochen, da sagte jemand zu mir, ach weißt du, ich kann einfach nicht singen. Und ich sag so, ach, da glaube ich aber schon. Nee, das ist schrecklich. Ich so, ich glaube, bin mir eigentlich sogar 100% sicher, dass Gott sich total freuen würde, wenn du ihm ein Ständchen singen würdest. Nee, ich glaube nicht. Ich so, doch, ich bin mir so sicher, du hast doch selber Kinder. Und stell dir vor, deine Kinder singen dir mal ein Ständchen. Und ich wette mit dir, auch wenn es vielleicht ein bisschen schief ist, es würde dein Herz berühren, wenn dein Kind dir mal ein Lied singt. Es würde dich berühren. Und ja, das stimmt. Das berührt, irgendwie Eltern berührt das immer. Ich meine, wenn ihr keine Kinder habt oder so, aber vielleicht habt ihr schon mal gesehen, ihr wart auf einer Familienfeier und dann sind irgendwie ein paar Eltern da, die versuchen, ihre Kinder so ein bisschen unterzubringen mit einem Flötenstück oder am Klavier die Geige. Und es ist vielleicht nicht für jeden was, aber es ist für die Eltern, es ist ein Highlight. Der Highlight vielleicht bei der Hochzeit oder bei dem Familienfest, beim 50. Geburtstag. Sie hat Flöte gespielt und viele wird es nicht berühren, aber die Eltern, die berührt's. Da geht's durch Mark und Wein. Und so ist auch echt unser himmlischer Papa. Vielleicht erinnert ihr euch, waren einige bei der Hochzeit von Stefan und Anke da. Da war auch ein Mädchen, so ein, weiß nicht, wie alt war, 12, 13, lässt sich immer schwer schätzen. Die hat auf jeden Fall auch ein Lied gesungen. Vorne, und es war, die Musik lief vom Band und sie hat Musik dazu gesungen und den Text dazu gesungen. Und ich guckte auch mal so in die Runde und es waren Leute, die fanden das süß. Es waren Leute, die fanden das nett oder auch schön. Es waren auch Leute dabei, die fanden das auch ein bisschen witzig, weil der Text für eine Hochzeit war vielleicht auch ein bisschen, es war halt, dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist steinig und schwer. Ja, man schon arme Stefan und Anke. Aber dann habe ich mal die Mutter gesehen und der liefen die Tränen runter. Und auch die Anke, die auch das Mädchen kannte, der liefen auch die Tränen runter. Für die Leute, die wirklich dran sind an der Person, die dann da so ein Ständchen bringt, die berührt das bis ins Mark. Und ich glaube, dass das auch eine Sache ist, dass Gott das genauso empfindet. Gott ist ein Vater und so gesehen ist es auch schon auch so, dass auch Gott etwas von Lobpreis hat. Letztendlich brauchen wir es. Gott braucht es nicht für sein Ego, aber es ist trotzdem auch wahr, dass ich weiß, dass Gott sich total darüber freut. Und das ist so mein Ziel gerade für heute. Also es gibt gerade bei dem Thema Lobpreis, es ist so ein großes Thema, auch Lieder singen, das ist eine schöne Sache. Aber ich glaube, dass Gott auch euch heute sagt, der Weg ist frei zur Gegenwart Gottes. Auch das zu erleben, was man vielleicht noch nie vorher erlebt hat, Gott wirklich so intensiv zu spüren, das ist immer mehr, als du bisher in deinem Leben erlebt hast. Und ich wünsche mir so sehr, und ich sage das jetzt auch mal so im Namen Jesus Christus, der himmlische Vater würde sich freuen, wenn gerade ihr, die ihr meint, ihr könnt nicht singen, und ich kenne das selber, weil mir das selber mal jemand gesagt hat, Wolfgang, du singst ja schrecklich. Ich bin zu Christ geworden in der Freiwilligengemeinde in Remscheid-Lennep und wir haben von der Jugendgruppe ein Lied gesungen im Gottesdienst so. Und mein Bruder und ich, wir waren auch da und haben auch beherzt mitgesungen. Und die Frau, die vor mir stand, die meinte dann, oder das Mädchen meinte dann danach, boah, ihr wart ja schrecklich, wie ihr mir ins Ohr gegrölt habt und so total schief. Und habe ich auch gedacht, oh, okay, ich muss auch Zukunft darauf achten, dass ich so singe, dass mich keiner hört. Und habe das irgendwie auch gedacht, hey, du kannst gar nicht singen. Aber mittlerweile, ich denke ja nicht, dass ich jetzt gut singen kann, aber ich kann singen. Vielleicht nicht gerade. Aber laut. Vielleicht nicht perfekt, aber von Herzen. Und das kriegt ihr auch hin. Und ich wünsche mir gerade, wenn ihr Leute seid, die das irgendwie blöde finden, dass ihr mal einfach, dass auch Gott ein Ständchen singt und Gottes Herz berührt und auch wenn ihr vielleicht nichts davon habt und irgendwie genauso kühl herausgeht, vielleicht geht der Herr heute Abend hier mit der einen oder anderen Träne im Knopfloch nach Hause und genau, das wäre doch irgendwie auch schon echt der Abend wert. Jetzt bitte ich mal euch Musiker nach vorne zu kommen. Weil, ha, wie es der Zufall will, die haben so ein paar Lieder vorbereitet, das passt ja gut. Ja. Und dass wir das dann einfach mal machen. Herr Jesus Christus, deine Gegenwart zu erleben, dass du wirklich da bist und dass es dich wirklich gibt irgendwie. Mich hat das schon so oft umgehauen, wenn du nur mal Huhu gesagt hast. Hallo, hier bin ich. Ich habe so oft schon ganz vergessen, was du sonst noch alles gesagt hast, weil ich irgendwie so begeistert war. Gott, deine Gegenwart zu erleben, irgendwie auch mal zu spüren, dich mal fast berühren zu können, das ist so wunderschön. Gott, aber wir wollen irgendwie nicht irgendwie nur unsere nur unsere eigenen Gefühle oder dass wir so, Hauptsache wir kommen in Stimmung, sondern wir möchten uns echt so auf dich fokussieren und mit ganzem Ernst und ganzem Verstand und mit Gefühl und ganzem Willen irgendwie dich mal anbeten. Und Gott, ich bin, dass wir gerade als Gemeinde und auch die aus anderen Gemeinden natürlich auch, dass wir also richtig das Lernen, dich so anzubeten, sind ja Hammer Tiefe. Ja, das so, ja, Gott, du weißt, was alles möglich ist. Ich nicht, aber ich würde es gerne ein bisschen mehr erfahren und verstehen. Amen.